Heute geht es um die Erfahrungen mit Dr. Pfeiffer, die ihr mir geschrieben, mit mir geteilt habt, die ich jetzt heute auch so ein paar Geschichten zumindest mit euch hier in dieser Folge teilen werde. Und da ist es mir nochmal ganz wichtig zu sagen, ich erzähle euch diese Geschichten nicht, weil ich denke, dass jeder immunologisch behandelt werden muss, sondern weil ich möchte, dass ihr wisst, es gibt manchmal noch eine Ebene tiefer und ihr dürft euch erlauben, sie anzuschauen, bevor ihr den nächsten großen Schritt geht. Manchmal steht man kurz vor einer künstlichen Befruchtung und ich finde, da lohnt es sich, einen Schritt zurückzugehen und zu fragen, ist immunologisch wirklich alles geklärt? Ist mein Körper im Gleichgewicht? Oder vielleicht kämpft er auch vielleicht gegen etwas, das eigentlich willkommen sein sollte. Manchmal ist es nicht die Quantität der Versuche, sondern die Qualität der Diagnostik. Und gerade darum soll es heute gehen. Diese Geschichten sind kein Versprechen, sie sind keine Garantie, keine macht das und es klappt. Es ist einfach eine Möglichkeit, nicht bei jedem ist es dann auch am Ende der positive Schwangerschaftstest oder das Kind, was auf die Welt kommt, denn wir wissen ja auch nicht, jeder positive Schwangerschaft führt zwangsläufig zu einer Geburt. Und weil ich das auch wirklich auch auf schmerzvolle Weise erfahren musste, ist mein Weg zu Dr. Pfeiffer irgendwann auch gegangen. Der Weg war nicht immer so einfach, da wurden mir so viele Steine in den Weg gelegt. Deswegen, jeder, der mich hier kennt, der kennt meine Geschichte, der weiß, worum es geht, der weiß, wer Dr. Pfeiffer ist und was er macht, wieso ich auch so gerne darüber hier aufkläre. Und auch, ja, das ist jetzt auch der Grund, warum ich eure Geschichten hier etwas teilen möchte, um auch aufzuklären, um Hoffnung zu machen, um euch neue Möglichkeiten an die Hand zu geben, die ihr vielleicht so noch nicht auf den Schirm hattet. Denn es ist ein Dschungel voller Möglichkeiten, die man hat, die man immer im Leben hat. Das sollte man sich auch klar machen. Es ist fast nie aussichtslos. Ich bin ganz gespannt, auch auf eure Erfahrungen. Also wer das hier hört, wer vielleicht auch an diesen Weg mit Dr. Pfeiffer gegangen ist, schreibt doch gerne in die Kommentare hier unter die Folge, wie eure Erfahrungen sind. Ich freue mich sehr. Und jetzt geht's los in eure Kinderwunschreise. Seid gespannt, ich bin's auch. Ganz viel Spaß.
Googlest du öfter Eizellen, Hormone und Schwangerschaftstest als Urlaubsziele? Fragst du dich, wie etwas so Natürliches so kompliziert sein kann? Dann willkommen bei Hallo Wunschkind, dem Podcast für alle, die noch warten. Ich erzähle dir, wie es bei mir wirklich war. Ich rede mit anderen Frauen, die genauso wissen, wie sich Kinderwunsch anfühlt, im Real Talk und in der virtuellen Mädelsrunde. Du stellst deine Fragen und ich gebe dir ehrliche Antworten. Und wenn es ganz tricky wird, holen wir uns Profis dazu, die uns genau das erklären, was wir alle wissen möchten. Und jetzt freue ich mich, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge.
Ach Leute, ich freue mich einfach so hier zu sein und das alles mit euch zu teilen, was mein Leben so verändert hat. Es hat mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin irgendwann an meinem Ziel angekommen. Es hat sich auch alles gelohnt und dieses Gefühl in dieser Kinderwunschzeit, dass man gegen Wirbelstürme ankämpft, dass man alleine ist, für alles sich einsetzen muss, kämpfen muss, rudern muss. Das ist ja zwischendurch mal so präsent und so vollkommen da, dass wenn dieser Moment gekommen ist, wo du realisierst, diese Zeit ist vorbei, du bist angekommen, du kannst es dir schön gemütlich machen an deinem Traumstrand, wo du jetzt liegst. Du bist durchs Meer gekommen mit allen Herausforderungen, hast gegen Stürme gekämpft, gegen Wale gekämpft, Haie und so weiter, die dich umkreist haben. Und so fühlt sich das an, wenn ich so drüber nachdenke, was alles hinter mir liegt. Und ich weiß, dass meine Geschichte im Vergleich zu vielen von euren Geschichten noch relativ harmlos ist. Also ich möchte mich da auch nicht beschweren und rumjammern. Aber ich bin einfach trotzdem unendlich dankbar, dass ich an diesem Punkt angekommen bin. Jetzt habe ich andere Herausforderungen. Jetzt ist meine größte Herausforderung für mich mal in Ruhe, auch darüber zu sprechen, weil ich hier wenig Ruhe, wenig Zeit für mich gerade selber habe. Meine Kinder sind 15, 4 und nächste Woche wird meine Kleine schon 2 Jahre alt. Boah, schon 2 Jahre alt. Also 2, 4 und 15 ist auf jeden Fall eine Herausforderung, wenn man neben der Arbeit und neben seinen ganzen alltäglichen, wie soll ich sagen, Herausforderungen, wenn man dann noch ein bisschen Zeit für sich finden möchte. So, und jetzt sitzen wir hier. Mir haben so einige Frauen von euch geschrieben. Ich habe Erfahrungsberichte von euch hier liegen und da würde ich gerne mal reingreifen in einen Topf und euch so ein bisschen was davon zeigen. Wie kann es denn sein, wenn ich diesen Weg jetzt wirklich auch einschlagen möchte mit Dr. Pfeiffer? Wie gesagt, es sind keine Versprechen, es gibt keine Garantien. Trotzdem habe ich ja auch die Erfahrungswerte aus meiner Facebook-Gruppe, die heißt Dr. Pfeiffer Austausch. Einen lieben Gruß an euch alle, Mädels. Ihr seid super, ihr seid spitze. Wer daran interessiert ist, mal zu uns zu kommen. Es geht um Abläufe, es geht um Erfahrungen, es geht um viele Fragen, die euch beschäftigen rund um das Thema Dr. Pfeiffer. Nochmal ganz kurz zur Erklärung, Dr. Pfeiffer, wer ist das eigentlich? Wer ihn noch nicht kennt, er war ja auch schon zweimal bei mir im Podcast. Ich verlinke euch auch gerne die beiden Folgen. Wir haben über viele Themen gesprochen. Eigentlich müsste alles dabei sein. Hört gerne rein. Wen es interessiert, Dr. Pfeiffer ist Facharzt für Immunologie und Labordiagnostik. Das darf man auch nicht verwechseln mit dem Thema Immunologie, weil per se kann sich jeder Arzt Immunologe schimpfen. Den richtigen Facharzt für Immunologie gibt es nur ein paar Mal in Deutschland. Ich glaube 4 oder 5 Mal. Er ist einer davon. Er war in der Charité in Berlin und arbeitet jetzt von Düsseldorf aus Bad Sassendorf und Berlin. Da ist er 3 bzw. 2 Laboren zugehörig und im Ärztehaus Mitte in Berlin. So, wer mehr wissen möchte, hört gerne mal rein. Es geht aber jetzt wirklich darum, wie sind eure Erfahrungswerte. Meine habe ich ja schon geteilt in mehreren Folgen. Ich habe schon ganz oft darüber erzählt, wie ich dazu gekommen bin. Das war nämlich auch ein echt spooky Weg. Das war sehr schwierig, weil ich viele Widerstände auch erlebt habe mit ängstlichen Ärzten, die da sehr skeptisch waren, die mir da keine Unterstützung zugesichert haben, wo ich wirklich an dem Punkt stand, wie komme ich jetzt an diese Überweisung, wie komme ich da überhaupt hin, wie mache ich denn das jetzt von der Umsetzung her, weil für mich das klar war, diesen Weg für mich zu gehen, war für mich eigentlich unumstritten. Also eigentlich war das für mich zu 100% klar, dass das genau mein Schlüssel sein wird, komischerweise. Irgendwie ist mein Bauchgefühl da voll drauf angesprungen, als ich mit einer Frau bei Facebook mal, es war auch bei Facebook, bei ihr in irgendeiner Gruppe, ich habe es öfter mal gelesen, Dr. Pfeiffer, man liest ja mehrere Ärzte auf dem Gebiet, aber Dr. Pfeiffer kam immer mal wieder als Thema und mit einer Frau habe ich auch länger geschrieben und die hatte genau meine Geschichte, die hatte genau meine Story und war dann zu dem Zeitpunkt in der 15. Schwangerschaftswoche angelangt und das war für mich dann so der endgültige Stein, der alles ins Rollen gebracht hat und bei mir war das dann auch so, dass ich mich da so eingesetzt habe, dass ich es irgendwann auch geschafft habe und es war für mich ein Riesenbefreiungsschlag, da zu sitzen und das machen zu können. Das war für mich wie so ein Privileg, was ich da hatte. So, jetzt geht's aber los. Wir starten mal direkt rein mit Erfahrungsbericht Nummer 1. Der kommt nämlich jetzt. Liebe Judith, ich habe lange überlegt, ob ich dir schreiben soll. Und noch länger, wo ich anfangen soll, vielleicht einfach bei dem Punkt, an dem ich selbst gemerkt habe, dass es so nicht mehr weitergeht. Dass dieses ständige Hoffen, Warten, enttäuscht sein mich langsam auffrisst. Wir haben uns so sehr ein Kind gewünscht und es hat einfach nicht geklappt. Monate wurden zu Jahren, jeder neue Zyklus begann mit Hoffnung und endete mit diesem leisen, schweren Gefühl im Bauch. Ich habe funktioniert, gelächelt, weitergemacht, aber innerlich war ich oft einfach nur müde. Untersuchungen, Termine, Blutwerte, Gespräche, immer wieder dieses Gefühl irgendwo zwischen eigentlich ist alles in Ordnung und warum werde ich dann nicht schwanger? Festzustecken. Und irgendwann stand der Raum voller Möglichkeiten im Raum, künstliche Befruchtung, weitere Behandlungen, noch mehr Druck. Genau in dieser Zeit bin ich auf deine Geschichte gestoßen. Ich habe mich so sehr darin wiedergefunden, nicht nur in den Fakten, sondern in dem Gefühl dahinter, dieses Suchen nach Antworten, nach einem Weg, der sich richtig anfühlt. Und da fiel immer wieder ein Name, Dr. Pfeiffer. Ich hätte vorher noch nie über Immunologie im Zusammenhang mit Kinderwunsch nachgedacht. Für mich war das ein komplett neues Feld, aber irgendwas daran hat mich nicht mehr losgelassen. Bevor ich also den nächsten großen künstlichen Schritt gegangen wäre, wollte ich verstehen, ob mein Körper vielleicht einfach Unterstützung auf anderer Ebene braucht. So, boah, ich bin schon ganz gerührt, irgendwie das auch zu lesen. Ich weiß noch ganz genau, wie ich anfing, bei der ersten Blutabnahme im Wartezimmer saß, nervös, aber gleichzeitig auch ruhig. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass jemand nicht nur auf einzelne Werte schaut, sondern auf mich als Ganzes, auf meinen Körper, meine Geschichte, meine Belastungen, meine Fragen. Es ging nicht mehr darum, schnell schwanger zu werden, sondern darum zu verstehen, was mich vielleicht daran hindert. Mein Immunsystem, stillen Entzündungen, Zusammenhänge, die ich vorher nicht kannte, es war kein Wundermoment, kein und dann war alles sofort gut, aber es war ein Perspektivwechsel. Ich hatte plötzlich das Gefühl, aktiv etwas tun zu können, nicht nur abzuwarten oder von Termin zu rennen. Die Wochen danach waren ruhig, anders ruhig. Ich habe weiter gehofft, aber ohne dieses permanente innere Ziehen. Ich hatte das Gefühl, mein Körper darf jetzt mitarbeiten und nicht nur funktionieren. Und dann bin ich schwanger geworden, ganz ohne künstlichen Versuch, ohne den nächsten großen medizinischen Schritt, einfach so. Oder vielleicht eben nicht einfach, sondern nachdem ich meinem Körper die Chance gegeben habe, verstanden zu werden. Als ich den Test in der Hand hielt, konnte ich es kaum glauben. Ich habe zuerst gezittert, dann geweint und irgendwann musste ich ja nicht denken daran, dass ich diesen Weg überhaupt erst in Betracht gezogen habe, weil ich deine Geschichte gehört habe. Weil ich gesehen habe, dass es manchmal andere Wege gibt, bevor man weiter eskaliert. Ich schreibe das nicht, weil ich glaube, dass es den einen richtigen Weg gibt. Jede Geschichte ist anders, jeder Körper ist anders, aber ich wollte erzählen, dass es sich für mich gelohnt hat, noch einmal innezuhalten, hinzuschauen und jemanden wie Dr. Pfeiffer mit ins Boot zu holen, bevor ich mich in den nächsten künstlichen Versuch gestürzt hätte. Heute halte ich mein kleines Wunder in dem Arm und weiß, dieser Weg war genau meiner. Und vielleicht liest das gerade jemand, der sich in diesem Zwischenraum befindet, zwischen Hoffen und Aufgeben. Denn dann möchte ich euch sagen, es gibt manchmal noch Türen, von denen man gar nicht weiß, dass es sie gibt. Danke, dass du deine Geschichte teilst. Ohne sie hätte ich meinen Weg vielleicht nie gefunden. Ja, das war jetzt eine Geschichte. Und natürlich berühren mich diese Geschichten, weil das der Grund ist, warum ich hier bin, warum ich meine Geschichte immer wieder erzähle, immer wieder andere Frauen hier reinhole in den Podcast, um immer wieder verschiedene Perspektiven auch zu zeigen und zu sagen, es gibt so viele Möglichkeiten, die man in seinem normalen Wartezimmer nicht unbedingt kennenlernt. Ne? Und ich glaube auch ganz oft, wenn es Social Media nicht gegeben hätte, wären meine Kinder einfach auch nicht da. Und es ist irgendwie traurig, gleichzeitig ist es aber auch beruhigend zu wissen, es gibt so viele Frauen, die dein Thema auch haben. Und es ist einfach so spannend zu sehen, was passiert, wenn du dich darauf einlässt, mal Dinge auszuprobieren, die keinen großen Glauben anderswo finden oder wo auch Gegenwind kommt. Vielleicht. Ne? Du musst deinen eigenen Weg finden. Okay, gut, dann kommen wir zur nächsten Geschichte und das war eine Sprachnachricht. Das waren nicht nur eine, das waren mehrere und die kommt jetzt.
Hallo, ich fange einfach mal vorne an. Ich bin Jenny, ich bin 34, mein Mann und ich leben in Berlin und wir sind jetzt seit fast 3 Jahren im aktiven Kinderwunsch mit dabei. Vor knapp 3 Jahren wurde bei mir eine Bauchspiegelung durchgeführt, weil ich schon immer starke Periodenschmerzen hatte. Und bei dieser Bauchspiegelung kam eine Endometriose raus, allerdings ohne Beteiligung der Eileiter. Also eigentlich hat man mir immer gesagt, rein körperlich spricht nichts dagegen. Und dennoch, wenn das entzündliche Gewebe aus dem Körper erstmal raus ist, ist es eine gute Idee, loszulegen. Das haben wir damals auch getan. Und wir hatten dann im ersten Zyklus nach der OP einen ganz frühen Abgang und dann ein Jahr lang nichts. Und dann bin ich nach einem Jahr zu meiner Frauenärztin gegangen und habe mir eine Überweisung für die Kinderwunschklinik geholt. Die hat sie mir auch anstandslos gegeben. Und und dann sind wir zu der Kinderwunschklinik gegangen und haben dort die reguläre Diagnostik durchgeführt. Da war alles in Ordnung, alles unauffällig und sind dann auch paar Zyklen mit Geschlechtsverkehr nach Plan sind wir durchgegangen. Da war dann nichts, also da kam nichts bei rum, außer dass ich regelmäßige Zyklen habe und dass eigentlich alles gut sei und was weiß ich, Gebärmutter, Schleimhaut gut aufgebaut ist und sonst was und Spermiogramm von meinem Mann auch super Und ja, dann sind wir in unsere erste IVF gestartet und beziehungsweise in die erste von dreien IVF und IVFs. Und alle drei sind ja, erfolglos geblieben, obwohl wir wirklich gute Embryonen hatten, also 4AA-Qualität, so das Beste, was man ja, transferiert bekommen kann. Und so richtig konnte mir dann keiner erzählen, woran es liegt. Und ich habe dann auf weitere Diagnostik bestanden. Und was auch ein relativer Kampf war, dass man da überhaupt mal näher hinschaut, und habe dann die Gerinnung abklären lassen, Insulinresistenz abklären lassen, ERA-MALS-Test abklären lassen, und Humangenetik waren wir auch, und es war alles unauffällig. Also es kam nichts mehr raus, und ja, der ERA-MALS-Test war so das Letzte, was wir haben machen lassen. Und da hatte ich relativ große Hoffnung drin, dass da zumindest mal was rauskommt. Naja, wie gesagt, kam nichts mehr raus. Und dann bin ich glaube, über einen Podcast oder über einen Forum auf das Thema Immunologie aufmerksam geworden. Das so, also bis auf den Embryo jetzt irgendwie sich selber anzuschauen, ist das ja das mit so die letzte Diagnostik, die man machen kann, zumindest in meiner Welt. Und genau, und dann habe ich mich da informiert, und witzigerweise hatte ich schon immer irgendwie das Gefühl, dass mein Körper es nicht zulässt. Und muss ich auch noch sagen, wir hatten, oder ich hatte vor knapp anderthalb Jahren eine zweite Endometriose-OP, wo der Arzt hinterher auch zu mir meinte, rein körperlich spricht nichts dagegen. Und auch nach dieser OP hatten wir wieder einen frühen Abgang. Und naja, und das, in meiner Vorstellung hängt das so ein bisschen damit zusammen, wenn entzündliche Herde erstmal aus dem Körper raus sind, beruhigt sich für einen Moment auch das Immunsystem, aber halt nicht so weit, dass ja, der Embryo auch gehalten werden kann. Und genau, naja, und dann habe ich mich informiert, alles zum Thema Immunsystem, und habe dann versucht, die Überweisung für die Erstuntersuchung zu bekommen. Nach viel Bitte, Bitte hat das meine Gynäkologin dann auch ausgestellt. Und ja, und dann bin ich zu Dr. Pfeiffer, und beziehungsweise hier ins MVZ Mitte, und habe die Erstuntersuchung durchführen lassen. Und da kam tatsächlich einiges raus. Unter anderem habe ich einen ja, Schilddrüsenwert, der vom TSH-Wert völlig fein ist, aber einer der unterliegenden Werte zeigt eine beginnende Hashimoto an, und beziehungsweise dass man da einfach mal näher hinschauen muss. Und in diesem Erstbefund gibt es dann eine Seite, die sich ja mit diesen ganzen Immunmarkern beschäftigt. Und da waren teilweise Werte dabei, die völlig außer Rand und Band waren, wo normalerweise ein Wert zwischen 0 und 100 oder was angesagt ist. Und meiner lag dann irgendwie bei 750. Und ja, als ich diesen Befund bekommen habe, habe ich erstmal ein paar Tränen verdrückt, weil das nach 3 Jahren endlich etwas war, wo man irgendwie einen Anhaltspunkt hatte, dass das der Schlüssel sein kann. Und genau, dann war es so, dass ich diesen Erstbefund aber zum Ende eines Quartals bekommen habe, und dann irgendwie klar war, okay, wir starten jetzt mit Dr. Pfeiffers Therapie. Und dann hat sich meine Gynäkologin leider geweigert, mir eine weitere Überweisung rauszugeben für das nächste Quartal. Naja, und dann saßen wir schon fast im Auto, gefühlt nach Langenfeld zu Dr. Fliegner. Und dann über Kontakte habe ich noch einen Gynäkologen gefunden, der mir die Überweisung dann ausgestellt hat, Gott sei Dank. Und ja, dann ging es los. Und jetzt bin ich heute tatsächlich Zyklustag 1 des beginnenden dritten Zyklus mit Dr. Pfeiffer und seiner Therapie. Das heißt, die letzten 2 Zyklen hat es leider nicht geklappt. Jetzt habe ich, glaube ich, aber auch ein immunologisches Profil, was nicht ganz ohne ist. Also da ist wirklich einiges außer Rand und Band. Und wie gesagt, ich vermute, dass das einerseits an diesem Thema Autoimmungeschehen liegt und andererseits aber auch an dem Thema der Endometriose. Wenn man eine chronisch entzündliche Krankheit dauerhaft in seinem Körper hat, dann ist es für mich nur logisch, dass mein Immunsystem dagegen arbeiten muss und da auch mehr tut, als es eigentlich sollte. Und was man aber ganz deutlich sieht, seit diesem Erstbefund von Dr. Pfeiffer bis heute, also diese letzten zwei Zyklen, hat sich mein Befund schon wieder deutlich verändert und deutlich verbessert. Ich glaube, das liegt vor allem an dem Prednisolon. Da hatte ich am Anfang auch wirklich meine Bedenken und ja auch so 4-5 Tage nach einer Erhöhung, wo es mir auch überhaupt nicht gut damit ging. Also es ist auch nichts, was ich irgendwie unterschätze, das zu nehmen. Andererseits, also was ist die Alternative gerade? Gibt es nicht. Und ich glaube, wir sind da gerade noch, Dr. Pfeiffer und ich, am Feinjustieren. Und so sieht es aktuell aus. Wir versuchen es gerade natürlich, muss man vielleicht noch sagen, dadurch, dass mir halt immer gesagt wurde, okay, rein körperlich ist eigentlich alles fein. Denke ich mir, warum nicht das nochmal so versuchen? Und ich habe mir aber auch eine Grenze gesetzt. Das ist jetzt der letzte Zyklus, also dieser dritte Zyklus, Behandlungszyklus mit Dr. Pfeiffer, den wir natürlich versuchen. Wenn es in diesem Zyklus natürlich nicht klappt, haben wir noch eine Blastozyste in der super Qualität eingefroren. Und wir haben noch 3 befruchtete Eizellen auch eingefroren. Dann werden wir zum Kryoversuch übergehen in Begleitung mit Dr. Pfeiffer. Und was ich auch noch sagen muss, meine Ärztin aus der Kinderwunschklinik ist nicht komplett abgeneigt. Es ist aber auch kein Thema, was in der Kinderwunschklinik wahnsinnig Anklang findet. Dort wurde mir auch keine Überweisung ausgestellt. Und die Ärztin meinte zu mir, sie könnte mir pro forma auch Prednisolon geben. Allerdings in einer relativ geringen Dosis im Vergleich zu dem, was ich jetzt nehme. Und da habe ich aber auch gesagt, ohne dass ich die Erstdiagnose hatte, dass ich nichts nehmen werde, wenn ich nicht weiß, ob ich es überhaupt benötige. Das finde ich Quatsch. Und genau, also ja. Und ich fühle mich aktuell wirklich sehr, sehr gut und sehr eng begleitet, allein schon durch die wöchentlichen Blutabnahmen von Dr. Pfeiffer.
So, das ist erstmal ganz wichtig, was sie gesagt hat. Und das möchte ich auch noch mal kurz aufgreifen. Zum einen, das ist auch das, was ich auch selbst erlebt habe, dass Ärzte, Kinderwunschkliniken das nicht so auf dem Schirm haben oder auch, wenn es ganz schlecht läuft, sogar dagegen reden. Zum Zweiten ist es auch super schwierig, an Überweisungen zu kommen. Und sie hat auch erzählt, durch Kontakte hat sie dann die nächste Überweisung bekommen. Da braucht man nämlich eine Muster 6 bzw. eine Muster 10 Überweisung. Und was auch noch mal ganz interessant war, was sie erzählt hat, sie ist von Berlin. Leute, die ist von Berlin. Zu Dr. Fliegner nach Langenfeld, das ist in NRW, ist sie gefahren, weil man da auch 100% gut betreut ist. Man bekommt da die Infusionen. Dr. Fliegner ist einfach eine super gute Adresse, die aber nicht für jeden gut zu erreichen ist. Und die Ärzte kann man sich da wirklich suchen. Also bei mir in der Facebook-Gruppe gibt es ja auch eine Liste von Ärzten, die wir gemeinsam erstellt haben, von euch allen da draußen. Und wer da noch einen Tipp hat, ich erweitere die Liste natürlich gerne. Also her damit, wenn ihr jemanden kennt, einen guten Arzt, der da diesen Weg mitgeht, bitte her damit. Und davon profitieren halt auch die Frauen, die Patientinnen, die keine Überweisung bekommen, die nicht wissen, wo gehe ich denn hin für die Infusion, für die Omega-Venen-Infusion und so weiter. Und was auch nochmal ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist, danke Jenny, dass du es auch nochmal erwähnst, es bringt nichts, einfach eine geringe Dosis an Cortison einfach mal so zu nehmen und zu hoffen, dass dann alles klappt. Und das ist ja genau das, was die Therapie so wichtig auch unter anderem macht von Dr. Pfeiffer, dass er sich anhand der Blutwerte auf die Dosis ja, also quasi, dass er auf die Dosis kommt anhand deiner Blutwerte. So. Und das ist veränderbar. Und ganz ehrlich, wenn ich da 5 Milligramm oder 10 Milligramm Prednisolon genommen hätte, wäre das bei mir auch 100% schiefgegangen. Ich war dann auch irgendwann auf einer höheren Dosis. Und die Vergleiche untereinander, die können das sehr erschweren. Und irgendwas mal so zu geben auf gut Dünken, kann total nach hinten losgehen. Also das nochmal so nebenbei. Und was sie auch erzählt hat, das fand ich auch ganz, ganz spannend nochmal. Die hatte eine beginnende Hashimoto. Auch das ist immer so ein riesen Themenfeld. Überhaupt erstmal drauf zu kommen, hat man Autoimmungestehen im Körper und wie äußert sich das und wie gut sollten denn deine Schilddrüsenwerte auch sein, weil auch die Schilddrüse ist das unterschätzte Organ im Kinderwunsch. Ich kann es immer wieder sagen, also das reicht nicht immer aus, sich nur den TSH-Wert anzuschauen. Schaut euch bitte unbedingt auch den FT3-Wert, den FT4-Wert, erstmal so als Basis. Man kann auch nochmal ein Ultraschallbild von der Schilddrüse machen. Man kann sich die Antikörper anschauen. Ist aber nicht Standard in Kinderwunschkliniken oder bei Gynäkologen. Da ist man relativ schnell fertig mit einem TSH-Wert. Und auch da ist es die Frage, was ist denn ein guter TSH-Wert? Also wenn ich einen TSH-Wert von 4 habe, ist das definitiv zu hoch. Jennys Geschichte geht noch weiter. Teil 3 ihrer Story kommt jetzt.
Hallo, ein ganz kurzes Update noch von meiner Seite. Genau, wir hatten ja 2-3 Monate in natürlichem Zyklus es mit Dr. Pfeiffer versucht. Das hat leider nicht geklappt. Und letzten Zyklus hatten wir den ersten Kryozyklus mit ihm gemeinsam. Da war ich zeitweise tatsächlich auch bei 30 Milligramm Prednisolon. Das hat leider auch nicht funktioniert. Und jetzt gerade haben wir noch 3 befruchtete Eizellen auf Eis. Am Samstag habe ich ausgelöst. Und jetzt ist entweder am Mittwoch oder am Freitag Transfer, je nachdem, wie die sich so verhalten und wie die sich weiterentwickeln. Und heute früh war ich tatsächlich zur Blutabnahme bei Dr. Pfeiffer und bin jetzt gerade auf einer Erhaltungsdosis von 10 Milligramm wieder runter. Was haben wir jetzt nochmal geändert im letzten Zyklus? Wir haben uns tatsächlich nochmal alle möglichen Blutwerte angeschaut. Da kam raus, dass mein Vitamin D-Spiegel, nachdem Dr. Pfeiffer auch vor Monaten schon gesagt hatte, bitte 5000 Einheiten am Tag, jetzt tatsächlich auf dem Level ist, wo der super ist. Und dafür ist mein Eisen aber ziemlich abgesackt, auch weil ich ehrlich gesagt die letzten Monate da ein bisschen stiefmütterlich unterwegs war, was das Thema angeht. Und da muss ich jetzt gerade ein bisschen aufpassen. Ich habe mich da tatsächlich auch nochmal eingelesen, wie wichtig das eigentlich auch so für die Einnistung ist, das ganze Thema. Meine Ärztin hat jetzt mir nochmal prophylaktisch Antibiotika gegeben, weil es sein kann, dass eine Endometritis bei mir vorliegt, also eine chronische Entzündung der Gebärmutterschleimhaut. Das würde wahrscheinlich auch so ein bisschen erklären, dass die Werte unter Dr. Pfeiffer eigentlich, also es ist schon sehr, sehr viel passiert in den letzten Monaten und da ist auch sehr, sehr viel in die richtige Richtung gegangen. Es gab aber immer 2-3 Werte, die weit über dem Referenzbereich lagen. Und es könnte sein, dass das daran liegt, dass mein Körper ja nicht nur mit einer Endometriose zu tun hat, sondern auch mit dieser Endometritis. Und wir hatten zwar den ERA-MRLS-Test, aber scheinbar hat der die Plasmazellen nicht abgedeckt. Genau, und deswegen gibt es gerade nochmal Antibiotika oben drauf. Ja, das ist jetzt so ein bisschen der Stand. Und jetzt müssen wir mal schauen, was die Woche passiert. Sollte dieser Transfer jetzt wieder nicht klappen, dann wird es höchstwahrscheinlich an der Embryonqualität liegen, dass da wahrscheinlich genetische Defekte vorliegen und dann werden wir höchstwahrscheinlich ins Ausland wechseln müssen. Aber jetzt gehen wir erstmal positiv an diesen Zyklus dran.
Ja, und ob die beiden ins Ausland wechseln mussten, das erfahrt ihr jetzt gleich, weil es geht gleich noch weiter mit ihrer Geschichte. Aber was ich auch noch mal ganz, ganz dringend sagen möchte, das ist mir super wichtig, ich habe es auch immer mal wieder gesagt, zum Thema D3, Omega-3 und Eisen. Das sind wirklich die Dinge, die zu den wichtigsten Basisfaktoren gehören, wenn es darum geht, schwanger zu werden, eine gesunde Schwangerschaft zu unterstützen, weil sie Entzündungsprozesse, Hormonbalance, Einnistung, Plazentabildung, Entwicklung des Babys, das alles beeinflussen. Zu Vitamin D3 muss man wissen, das ist ja streng genommen kein klassisches Vitamin, sondern Vitamin D3 wirkt wie so ein Hormon. Also es steuert über 1000 Gene im Körper. Vitamin D3 spielt eine zentrale Rolle im Immunsystem. Man sagt, das reguliert auch das Immunsystem. Beim Kinderwunsch ist Vitamin D3 deshalb so entscheidend, weil es die Eizellreifung unterstützt, weil es die Empfänglichkeit der Gebärmutterschleimhaut verbessert, weil es Entzündungsprozesse im Körper reguliert und, habe ich gerade schon mal gesagt, weil es das Immunsystem balanciert, damit der Körper eine Schwangerschaft zulassen kann. Also das ist wirklich die Basis, ne? Wenn du einen zu niedrigen Vitamin D3-Spiegel hast, da gibt es Studien tatsächlich, das steht mit schlechterer Fruchtbarkeit in Zusammenhang, auch häufigerem Ausbleiben der Einnistung, erhöhtem Risiko für Fehlgeburten. Das weiß man heute, dass das alles in einem Zusammenhang stehen kann. In der Schwangerschaft selbst übernimmt Vitamin D3 ganz wichtige Schlüsselaufgaben. Vitamin D3 ist für den Aufbau der Plazenta wichtig, für die Entwicklung von Knochen und Immunsystem, auch deines Babys, von der Reduktion von Schwangerschaftskomplikationen, wie zum Beispiel, wir kennen es alle, Präeklampsie oder Gestationsdiabetes, unterstützt die psychische Stabilität der Mama, also auch Menschen mit Depression tatsächlich haben oft viel, viel zu wenig Vitamin D3. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Warum sind denn gute Eisenwerte so entscheidend? Eisen ist ein wichtiger, zentraler Baustein für die Blutbildung. Und genau hier liegt der entscheidende Punkt. Schon bevor eine Schwangerschaft entsteht, braucht der Körper ausreichend Eisenreserven. Jede Eizelle benötigt Energie, jede Eizelle benötigt Sauerstoff, die Gebärmutterschleimhaut muss gut aufgebaut werden, der Körper bereitet sich ja auch unbewusst auf ein erhöhtes Blutvolumen vor. Deswegen ist es so, dass bei Eisenmangel der Energiesparmodus sozusagen einsetzt und ja, er priorisiert lebenswichtige Funktionen, die Fortpflanzung gehört dann leider nicht dazu und das kann sich äußern in Zyklusstörungen, in ausbleibendem Eisprung. Oder wenn du eine schwache Gebärmutterschleimhaut hast, kann es daran liegen, dass du viel zu wenig Eisen hast. Die meisten Frauen haben einfach viel zu wenig Eisen. Merkst du auch an schneller Erschöpfung, hormonelle Disbalancen. Und in der Schwangerschaft, das habe ich auch gemerkt, steigt der Eisenbedarf auf einmal drastisch. Und dann bekommst du deinen Eisenwert auch nicht mehr so schnell hoch. Vor allem bei mir war das auch so, im zweiten Trimester hatte ich auf einmal einen leeren Eisenspeicher. Das war nicht lustig, weil ich dann versucht habe, ganz schnell viel Eisen in meinem Körper reinzubekommen, sodass mein Eisenspeicher auch voll ist, weil du hast dann auch du hast 50% mehr Blutvolumen, du als Mama, weil das Baby braucht eigenes Blut, die Plazenta muss aufgebaut werden. Ne? Und wenn die Eisenspeicher vorher schon niedrig sind, dann bist du müde, dann hast du eine hohe Infektanfälligkeit, dann ist das Baby schlechter versorgt, du hast ein erhöhtes Risiko für eine Frühgeburt oder für ein niedriges Geburtsgewicht. Und deshalb gilt, Eisen ist kein Schwangerschaftsnährstoff, es ist ein Vorbereitungsnährstoff. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und ganz ehrlich, meine Kliniken, ich habe ja dreimal oder zweimal gewechselt, die haben nie nach Eisen geguckt. Und auch meine Gyn hat damals nicht nach meinen Eisenwerten geschaut. Erst als ich schwanger war und dann hat sie auch erst am Anfang einmal einen Ferritinwert bestimmen lassen und dann nicht mehr. Das habe ich dann im zweiten Trimester beim Dr. Pfeiffer machen lassen und da kam ein erheblicher Mangel. Also da war ich wirklich bei minus 15. Im zweiten Trimester war ich bei minus 15, obwohl mein HB gut war. Also auch der HB-Wert ist nicht immer entscheidend. Jetzt noch zum letzten Punkt, Omega-3-Fettsäuren. Das ist mir auch so ein Herzensthema, weil es so entscheidend ist für deine Zellmembran, die ja auch entscheiden darüber, welche Nährstoffe in deine Zelle reinkommen. Ja, also wenn deine Zellmembran so verhärtet sind, die brauchen einfach die Omega-3-Fettsäuren. Und wenn da zu wenig davon da sind, das ist bei fast allen so, kommen die Nährstoffe nicht mehr in deine Zelle rein. Omega-3-Fettsäuren sind auch entscheidend für Hormone, für Entzündungsregulation. Ganz, ganz, ganz wichtig. Omega-3 ist unterstützend für die Einnistung. Omega-3 verbessert die Eizellqualität. Omega-3 unterstützt die Hormonproduktion. Wie gesagt, chronische Entzündungen, großes Thema im Zusammenhang mit den Fettsäuren. Die Durchblutung auch von Eierstöcken und Gebärmutter wird besser durch eine gute Omega-3. Durch Omega-3 wird es halt auch verbessert. So. Viele Frauen mit Kinderwunsch haben unterschwellige Entzündungsprozesse im Körper. Und davon spricht die Jenny auch. Es gibt viele Entzündungen, die du gar nicht siehst. Die siehst du nicht am Körper. Die sind aber trotzdem im Körper drin. Die sind sehr unterschwellig. Und wie kommt das, dass so viele Menschen diese chronischen, stillen Entzündungen haben? Das entsteht durch Stress, durch falsche Ernährung, Umweltfaktoren. Kann sich eigentlich keiner mehr von freisprechen. Und das kann die Einlistung erheblich erschweren. Und da ist Omega-3 ganz wichtig. Omega-3 wirkt wie ein Gegenspieler, hilft ein empfängliches Milieu zu schaffen. Und auch in der Schwangerschaft, könnt ihr euch jetzt denken, in der Schwangerschaft, Omega-3 ist in der Schwangerschaft tatsächlich noch wichtiger, weil Omega-3 wird benötigt für die Entwicklung von Gehirn und Nervensystem deines Babys, für den Aufbau der Netzhaut, für die Unterstützung der Plazentafunktion. Omega-3 senkt das Risiko für Frühgeburten, für Fehlgeburten. Stabilisierung der mütterlichen Psyche ist auch unglaublich wichtig und liegt auch viel an den Omega-3, Omega-6-Fettverhältnissen. Und wenn ihr das mal testen lassen möchtet, schreibt mir gerne. Ich arbeite mit einem Trockenbluttest zusammen. Dann könnt ihr herausfinden, wie euer Status quo ist. Gerade in der Schwangerschaft ist DHA extrem wichtig, aber leider auch massiv im Mangel. Deswegen sage ich, die Basis ist wirklich Vitamin D3, Eisen und Omega-3. Die wirken gut miteinander. Sie wirken nicht isoliert, sondern als Netzwerk. Vitamin D3 reguliert Immunprozesse und Hormone. Eisen sorgt für deine Energie, Sauerstoffversorgung und Zellaufbau. Und Omega-3 steuert Entzündungen und Zellkommunikation. Und dafür brauchen sich zum Beispiel auch Omega-3 und Vitamin D3 brauchen sich auch zusammen. Magnesium wirkt noch ziemlich gut in den Komplex rein. Dann wirkt das alles besser in den Körper. Oder im Körper und Eisen bitte mal dran denken, immer separiert zu nehmen. Ja, und dann hast du schon ganz viel für dich selbst getan. Jetzt kommen wir aber weiter zum nächsten Teil von Jenny, weil ihre Geschichte ist ja noch nicht zu Ende.
Ja, ein kleines Update noch von mir, was so die letzten Wochen und Monate passiert ist. Wir hatten im Oktober, Ende Oktober, den vierten Transfer aus der dritten IVF, den Kryoversuch. Und es war tatsächlich so, dass wir noch 3 Eizellen auf Eis hatten. Und die haben wir aufgetaut und 2 Eizellen haben es tatsächlich nicht geschafft. Und wir hatten vorher immer nur Top-Blastozysten, die mir eingesetzt wurden. Und diesmal haben wir dann gesagt, okay, Tag 3 Zeller ist es dann ja in B-Qualität, den geben wir jetzt zurück und hoffen, dass da jetzt was passiert. Ich habe ehrlich gesagt da überhaupt nicht dran geglaubt. Ich habe in diesem Zyklus auch noch prophylaktisch Antibiotika zu mir genommen, weil die Idee im Raum stand, dass vielleicht erhöhte Plasmazellen da sind. Und war natürlich weiterhin in Begleitung von Dr. Pfeiffer. Ja, was soll ich sagen? 9 Tage nach Eisprung, in Anführungsstrichen, ne, hatte ich das Gefühl, dass ich meine Tage bekomme und meinte noch zu meinem Mann, okay, das war's komplett. Ich kann mich schon mal irgendwie mit Möglichkeiten im Ausland etc. beschäftigen. Das wird nichts mehr. Und jetzt kriege ich ja auch noch verfrüht meine Tage. Jetzt ist mein Zyklus komplett verschoben. Ja, und nochmal so 2 Tage später habe ich dann getestet, einfach nur, um zu gucken, dass da wirklich nichts ist. Und ich hatte ehrlich gesagt überhaupt gar keine Lust zu testen, weil ich dachte, oh, jetzt auf dem weißen Test hier wieder zu starren, hast du schon die letzten 3 Jahre gemacht, keine Lust. Aber ich habe es gemacht und ich konnte meinen Augen, ja, was soll ich sagen, der Test war dick positiv und ich konnte meinen Augen überhaupt nicht trauen und habe wirklich gedacht, okay, das kann nicht wahr sein, das stimmt was nicht, die Charge ist kaputt, glaube ich alles nicht. War dann beim Bluttest, einmal, zweimal, war irgendwie bis zum ersten Ultraschall tatsächlich doch auf eigene Kosten 2-3 Mal beim Bluttest weil ich das überhaupt nicht glauben konnte. Ja, und dann war Mitte, Ende November war der erste Ultraschall und da hat das Herzchen geschlagen in der damals sechsten Woche, also eigentlich super früh. Ja, und inzwischen bin ich in der 19. Woche angelangt, es ist alles super. Wir waren auch bei der Pränataldiagnostik, dem Kind geht's prima. Es wird ein kleines Mädchen, was im Juli zur Welt kommt. Und ja, also wir freuen uns wahnsinnig, ich fange gleich an zu heulen, wir freuen uns wahnsinnig und sind einfach nur super dankbar. Und ich durfte alles ab der 13. Woche dann ausschleichen lassen. War zum Schluss bei 17,5 Milligramm Prednison und der wöchentlichen Omega-Venen-Infusion, wobei ich zum Beispiel sagen muss, dass über Weihnachten es auch mal zweieinhalb Wochen gab, wo ich keine Blutabnahme hatte und keine Omega-Venen-Infusion. Alles ist gut gegangen. Ich glaube, wichtig ist trotz allem, dass man da regelmäßig drauf schaut. Und ja, ich glaube, oder nicht ich glaube, sondern ich weiß, dass jetzt alles gut gehen wird und wir die Kleine, ja wie gesagt, im Sommer begrüßen dürfen. Genau, und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es eine Kombination an Dingen irgendwie war. Vieles haben wir, wie gesagt, auch dieses Mal irgendwie anders gemacht, unter anderem der Embryo an Tag 3. Aber ich glaube ganz fest dran, dass ohne Dr. Pfeiffer, das war auf jeden Fall ein Puzzleteil.
Ja, das war so ein schöner Erfahrungsbericht. Danke fürs Teilen, liebe Jenny. Und wir freuen uns, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr im Juli Eltern werdet von einem süßen kleinen Mädchen. Ja, das sind so schöne Berichte und so schöne Erfahrungen. Und ich freue mich einfach immer so sehr mit, wenn ich solche Sachen lese. Und ich habe tatsächlich auch in meinem privaten Bereich, Freundeskreis, entfernten Freundeskreis, auch einige Beispiele, die so ähnlich verlaufen sind, wo man auch mehrere Dinge geklärt hat und dann mit Dr. Pfeiffer das alles so in der Kombination, wo es dann geklappt hat. Deswegen, also ich bin einfach ja sehr froh, dass ich angefangen habe, über diese Themen zu sprechen und sehr dankbar, dass es schon einige Babys geschafft haben, genau damit. Und jetzt geht's weiter mit noch einem Erfahrungsbericht. Ich bin nach meinen Fehlgeburten zu Dr. Pfeiffer gestoßen, im September 24 vor meiner geplanten ersten künstlichen Befruchtung auf Zypern. Er wurde mir empfohlen durch meine Freundin, die ich auf der Kivu-Reise kennengelernt habe. Allerdings lief alles anders als geplant und der Transfer musste abgebrochen werden. Ich bin ohne Embryo zurück nach Deutschland, weil ich eine OP brauchte für einen Transfer. Mein Muttermund war nämlich verklebt, Gebärmutterhals vernarbt. Die OP sollte dann am 6.3. stattfinden und im nächsten Zyklus wäre ich nach Zypern geflogen. Nun bin ich im Februar auf natürlichem Wege schwanger geworden und habe ohne zu zögern nach positivem Test alles von Dr. Pfeiffer angewendet, bevor ich meine Ergebnisse vorliegen hatte von der ersten Blutkontrolle. Um es kurz zu fassen, ging meine Therapie mit Pfeiffer bis zur 15. Schwangerschaftswoche, da mein Immunsystem stark rebelliert hatte. Ich musste hochdosiertes Cortison einnehmen und bin mir sicher, dass ich ohne Pfeiffer nicht da wäre, wo ich jetzt bin. Mein Körper hätte die Kleine definitiv wieder abgestoßen. Das ist so typisch, ne? Also so die ersten 12, 13 Wochen sind eigentlich völlig normal, dass er so lange regelmäßig, also jede Woche guckt, da muss man gucken. Also dann wird es nochmal sehr, sehr individuell. Bei mir war es, glaube ich, sogar bis zur 20. Woche oder 19., ich weiß es nicht mehr ganz genau, wo ich regelmäßig, also jede Woche mein Blut hingeschickt habe. Und dann wurde das so ein bisschen auseinandergezogen, dann war es dann nicht mehr jede Woche, dann waren es dann 2 bis 3 Wochen, später waren es dann 3 bis 4 Wochen und irgendwann mal sagt er dann, es ist okay, es ist gut, einfach ganz viel Erfolg und Glück und Liebe für dein Kind. Ach kommt, einen machen wir noch. Ich habe jetzt hier nochmal einen, wo ist er denn? Den wollte ich eigentlich auch noch vorlesen. Genau, hier ist er doch. Also, sie schreibt, die Schwangerschaften kamen, aber sie blieben nicht. Ein positiver Test, vorsichtige Freude, ein vorsichtiges Plan im Kopf und dann jedes Mal derselbe Bruch, Blutungen, Stille, Leere. Nach der ersten Fehlgeburt hieß es noch, das passiert vielen. Nach der zweiten Zufall. Nach der dritten war da nur noch diese Frage im Raum, die niemand so richtig beantworten konnte. Warum? Warum passiert immer wieder mir das? Warum passiert es immer wieder? Der Körper konnte offensichtlich schwanger werden, aber er konnte die Schwangerschaft nicht halten. Natürlich folgten auch Untersuchungen. Es Neue Ärzte, neue Meinungen, Hormone wurden immer prüfgenetische Faktoren angesprochen, gerinnt und getestet. Vieles war unauffällig, in Anführungsstrichen. Und gleichzeitig war klar, unauffällig fühlte sich das alles gar nicht mehr an. Und mit jeder Fehlgeburt wuchs nicht nur die Trauer, sondern auch die Angst vor dem nächsten Versuch, vor der nächsten Hoffnung, vor dem nächsten Verlust. Der Gedanke an künstliche Befruchtung stand irgendwann natürlich auch im Raum, nicht aus Überzeugung, sondern weil wir das Gefühl hatten, endlich etwas aktiv tun zu müssen, etwas, das vielleicht Kontrolle zurückbringt. Und genau an diesem Punkt kam ein anderer Blickwinkel dazu, der immunologische. Nicht als letzter Ausweg, sondern als fehlendes Puzzlestück. Die Frage war nicht mehr nur, werde ich schwanger, sondern warum darf die Schwangerschaft nicht bleiben? Ich bat meine Gynäkologin um eine Überweisung, die ich leider nicht bekam. Durch eine Gruppe bei Facebook bin ich an einen Arzt gekommen, der mir diese ausgestellt hat, und es kam ein Befund nach einigen Wochen von Dr. Pfeiffer. Kein dramatischer und auch keine klare Diagnose, aber ein Bild, das Sinn ergab. Ein Immunsystem, das sehr aktiv reagierte, das destabilisierte, das immer in Alarm blieb. Die folgenden Schritte waren klar, fast aber schon unspektakulär, keine radikale Therapie, keine Versprechen, sondern gezielte Regulierung und Beobachtung und vor allem Zeit. Der nächste positive Test wurde nicht gefeiert, er wurde vorsichtig, ganz, ganz vorsichtig angenommen, Tag für Tag, Woche für Woche. Natürlich blieb die Angst sehr, sehr lange, aber zum ersten Mal blieb auch die Schwangerschaft. Nicht, weil plötzlich alles perfekt war, sondern weil der Körper offenbar gelernt hatte, nicht mehr zu kämpfen. Danke dir für deine Erfahrung, dass du sie hier mit uns geteilt hast. Und das zeigt auch wieder, es gibt keine Garantien, das ist klar. Aber auch wenn es scheinbar in Anführungsstrichen alles in Ordnung ist und die Fehlgeburten sich immer wiederholen, ist es auf jeden Fall sinnvoll, genau zu gucken, was steckt denn dahinter, auch mal zu gucken, was ist mit dem Immunsystem. Und auch wenn es das nicht ist, hat man es auf jeden Fall ausgeschlossen. Das ist auch nochmal ganz wichtig für mich hier zu sagen. Wenn du Erfahrungen gemacht hast mit Dr. Pfeiffer, schreib es doch gerne bitte in die Kommentare. Bitte, bitte, bitte teile das mit mir. Ich freue mich immer so sehr, wenn ich was lese von euch. Und ich bin ja hier so mit meinen Erfahrungen so, dass ich das gerne teile. Aber ich finde auch, es ist so unfassbar schön, sich gegenseitig so ein bisschen Mut zu machen, auch davon zu profitieren, was andere berichten, was andere erleben. Auch wenn man da so ein bisschen aufpassen muss mit den Vergleichen, weil jeder tickt ja nun mal anders und individuell. Aber manchmal hilft es ja dann doch, sich was anzunehmen von Menschen, die gute Erfahrungen sammeln konnten. Deswegen schreibt es doch gerne hier in die Kommentare rein. Wenn du mir persönlich schreiben möchtest, freue ich mich auch sehr. Bei Instagram bin ich zu finden unter hallowunschkind_online. Ich packe euch alles in die Shownotes. Wenn du bis hierhin gehört hast, abonniere bitte gerne meinen Podcast. Und ganz wichtig sind auch die Bewertungen, damit dieser Podcast weiter bestehen kann, weiter existieren kann. Ich freue mich über jeden ehrlich und lieb gemeinten Stern. Wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn euch irgendwas auf dem Herzen brennt, ja, dann schreibt mir einfach gerne bei hallowunschkind_online bei Instagram. So, ich wünsche euch jetzt was. Macht es euch schön, macht es euch gemütlich, holt euch vieles Schönes in euer Leben rein. Wir hören uns in 2 Wochen wieder.